Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Ich bin ready. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Let's go.
Hallo, 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 hallo. Dies ist ein Test. Ah. Es funktioniert alles. Hat eigentlich jemand mitgezählt? Ich würde sagen, jede 11. Flasche, die umfällt, müssten wir irgendeinen Preis ausloben. Ja, hallo und herzlich willkommen erstmal zur 84. Folge von Becker und Pfeiffer. Das heißt, wer sich jetzt überlegt, wie überbrücke ich die Zeit bis zum Anpfiff, 83 Folgen kann man noch nachhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, wir sind Annika Becker und Mara Pfeiffer und machen diesen Podcast seit 83 Folgen. Das haben Sie und ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Und haben ab und zu und zum Beispiel heute famose Gästin, nämlich Rachel Rienast. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch. Famos. So wurde ich noch gar nicht vorgestellt.
Genau, wir machen erstmal eine kleine Selbst- und Rachel-Vorstellungsrunde, wobei die hier ja bekannt ist. Deswegen fangen wir frech mit uns an. Wir sind beide Sportjournalistin, arbeiten in Deutschland schon lange zum Fußball der Männer und schwerpunktmäßig zum Fußball der Frauen. Und uns interessiert zwar das Spiel sehr, aber in der journalistischen Arbeit auch vor allen Dingen alles, was neben dem Feld passiert. Also wenn wir über Strukturen sprechen und vor allen Dingen, was sich daran noch verbessern lässt. Genau, und betreiben eine Plattform, die Bolztribüne, zusammen mit einem kleinen, feinen Team, wo wir versuchen, so ein bisschen Lücken zu schließen im Sportjournalismus, die wir selbst empfinden. Also eine Art von Blick auf den Sport, der uns anderswo fehlt. Und machen eben 14-tägig diesen Podcast. Und genau, Rachel, haben wir ja schon gesagt, kennen hier sicherlich alle deutlich besser als uns. Wir wollen trotzdem noch mal ein bisschen was zu ihr sagen. Aufgewachsen und die ersten fußballerischen Schritte getätigt hat sie in Schleswig-Holstein. Sie war Bundesligaspielerin unter anderem beim FC Köln, SC Bad Neuenahr und Bayer Leverkusen, ist quasi zufällig zur Nazi-Spielerin geworden. Die Geschichte... ja,
geil. Das ist Nazi, oder? Nazi. Traut euch, Deutsche, traut euch, Nazi zu sagen.
Und? Es ist schwierig. Ich offenbare, dass ich in den Vorgesprächen immer dachte, warum denn jemand von eBay hier ist und dabei dachte 3-2-1 Mainz. Also wenn man aus Deutschland kommt, ist das selbst, wenn ihr euch hier alle so furchtbar viel Mühe gebt, für die paar Zugereisten anspruchsvoll, aber Nazi.
Ja, und eBay.
Das weißt du, das ist halt nicht ein bisschen eBay. Ein besetzter Begriff bei uns, wenn man jetzt mit
ich weiß,
Nazi anfängt. Okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Genau, jetzt möchte mir mein Handy zeigen, was die Katzen zu Hause gerade machen, anstatt dessen, was ich mir aufgeschrieben habe. Genau, du warst, bist also quasi zufällig ins Nazi-Team gekommen, bist seit 2023 Expertin und Co-Kommentatorin beim SFR und seit 2024 bei Sky als Kommentatorin.
Genau.
Jetzt wirst du die erste Kommentatorin im Schweizer Fernsehen, das haben wir auch schon gehört, wo du aber auch schon eben als Co unterwegs warst. Und da haben wir noch gar nicht über deine komödiantischen und deine Gesangstalente gesprochen. Deswegen würden wir erst mal gerne von dir wissen, wann schläfst du?
Nachts. Meistens.
Und sind das dann kurze Nächte? Also tatsächlich hast du ja sehr viel unter einen Hut zu bekommen.
Ja, doch, nö, es passt. Es passt noch. Aber die Woche wäre schöner für mich, wenn sie noch ein paar Tage mehr hätte, ehrlich gesagt. Das gebe ich zu.
Und das Wochenende dann wahrscheinlich auch analog, oder?
Nee, ich hätte einfach gern mal ein Wochenende, aber ich bin ja selber schuld. Ich habe gesagt, wenn ich dann aufhöre mit Fußball spielen, dann genieße ich all meine Wochenenden. Es hat wunderbar funktioniert.
Ja. Was wir uns ja schon ein bisschen gefragt haben, bei aller sicherlich von außen an dich herangetragenen und bestimmt auch innerlich empfundenen Begeisterung jetzt über den neuen Job, es ist schon auch wild, dass wir das 2025 überhaupt noch zu sagen haben, dass du die Erste bist, oder?
Ja, das ist so. Ich möchte aber auch ein bisschen das SRF zum Beispiel auch in Schutz nehmen. Man hat schon auch danach gesucht. Nichtsdestotrotz zeigt das ja auch ein strukturelles Problem, da gebe ich dir recht. Aber sie sind nicht ganz so böse, wie man davon jetzt gerade vielleicht ausgeht, wenn man 2025 hört. Und ich muss auch noch mal korrigieren, ich bin nicht die erste Stimme in der Schweiz. Das ist Elodie Krausers, die kommt aus der französischsprachigen Schweiz. Mhm. Also ich bin die erste im deutschsprachigen Raum und die zweite in der Schweiz. Das wollte ich gerne hier auch noch mal in dieser Runde gesagt haben, weil das ziemlich wichtig ist, weil gerade auch im, sagen wir mal, im welschen Raum man sich häufig benachteiligt fühlt dem Deutschen gegenüber und man merkt, warum.
Ja, und aber da siehst du mal, weil lustigerweise hatten wir in Deutschland vor einer Weile genau eine ähnliche Geschichte. Da ging es nämlich immer darum zu sagen, das ist die erste Frau im deutschen Fernsehen, die dieses und jenes Spiel kommentiert hat. Und tatsächlich war es aber die erste im Öffentlich-Rechtlichen. Und im Privatfernsehen gab es eben vorher auch schon eine. Also es stimmt tatsächlich, wenn man diese Geschichten dann erzählt, dass man aufpassen muss, dass man sich an der Unsichtbarmachung von Leuten, die vorher schon da waren, tatsächlich nicht beteiligt.
Das stimmt.
Mara hat es ja gerade schon gesagt, du bist ja auch schon länger Co-Kommentatorin und Expertin auch im Fernsehen. Wie ist denn so dein Eindruck? Hast du das Gefühl, dass du dich dann als Frau nochmal extra beweisen musst? Bekommst du blöde Kommentare oder Nachrichten?
Also im Frauenbereich nicht. Es kann vielleicht aber auch daran liegen, dass der Frauenfußball einfach noch so ein Safe Space ist für Frauen. Gott sei Dank, wäre auch ein bisschen komisch, wenn da lauter Sexisten rumlaufen würden. Aber im Männerbereich gab es schon gewisse Kritiker, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich im Männerfußball nichts zu suchen habe. Das ignoriere ich aber. Und als Co-Kommentatorin tatsächlich oder als Expertin, ich liebe dieses Wort, da ist es nicht ganz so kritisch wie als Kommentatorin. Also ich merke dann jetzt schon den Unterschied, als Co-Kommentatorin kam selten irgendwas. Ehrlich gesagt habe ich auch keine große Kritik wahrgenommen, als ich unter anderem als Expertin bei der deutschen U21 mit dabei war. Das war eigentlich häufig sehr, sehr positives Feedback. Und seit ich eben kommentiere, sieht das dann schon ein bisschen anders aus.
Also vor allem, weil du ja auch im Fußball der Männer dann jetzt auch kommentierst und das ja auch in der Schweiz dann jetzt tun wirst mit der Europa League und Conference League.
Ja, Gott sei Dank erstmal die Frauen-EM.
Ja, ja.
Ja. Oh Gott, übermorgen, ich krieg schon direkt Schnappatmung. Ja, wird gut.
Ich kann mich, glaube ich, ungefähr reinversetzen, aber ich meine, das wird bestimmt.
Nee, ich kann mich auch noch nicht hineinversetzen. Ich bin sehr aufgeregt. Also so viel zum Thema, die letzten Nächte waren sehr kurz, aber nur, weil ich so voller Vorfreude bin und Aufregung.
Aber macht das dann was mit einem? Also ich meine, das ist ja so diese Diskrepanz, dass man auf der einen Seite über die, ich sag mal, in dicken Anführungszeichen frauenspezifisch, weil eigentlich sind es ja nicht frauenspezifische Themen, sondern Themen, die gesellschaftsspezifisch sind und bei Frauen landen. Einerseits will man es nicht ständig thematisieren, auf der anderen Seite finde ich, ist es schon auch notwendig, drüber zu sprechen, was die Erfahrungen sind. Mhm. Würde mich mal interessieren, macht das in der Vorbereitung was mit dir, dass du so weißt, die Riemen Hussein beispielsweise, eine Schiedsrichterin in Deutschland, hat mal so schön gesagt im Gespräch, wenn einer von den Schiris einen Fehler macht, macht der Schiri einen Fehler. Wenn sie als Schiedsrichterin einen Fehler macht, macht alle Schiedsrichterinnen einen Fehler. Und das heißt dann wieder, ja, die haben da halt nichts zu suchen. Mhm. Kann man sich davon immer so frei machen, gerade in so einer Live-Situation, wo halt auch einfach mal was passieren kann?
In der Live-Situation ja, behaupte ich zumindest. Vielleicht ist es auch unterbewusst nicht so. Ich habe gemerkt, dass, also es gibt natürlich eine gewisse Grundanspannung, wenn du kommentierst. Das hast du auch als Mann bei einem Männerspiel, logischerweise. Aber ich glaube, dass du unterbewusst immer genau diesen Punkt drin hast, gerade noch als Frau, dass du weißt, boah, wenn ich einen Fehler mache, dann heißt es, Frauen können nicht. Mhm. Oder Frauen machen immer den und den Fehler. Und das habe ich unterbewusst schon drin. Ehrlich gesagt bin ich reingestartet als Kommentatorin und bin davon ausgegangen, dass die Gesellschaft bzw. die Fußballfans im Männerbereich schon etwas weiter sind. Mhm. Und durfte dann feststellen, dass es nicht so ist. Aber das hat mich schon geschockt, Weil es gab ja schon viele Kommentatorinnen auch, oder einige, na viele nicht, das ist übertrieben, aber einige Kommentatorinnen im deutschen Fernsehen, unter anderem Claudia Neumann, die hier in der ersten Reihe sitzt, die ja eigentlich schon sehr, sehr lange Zeit Vorreiterinnen sind und waren. Und dass sich seitdem irgendwie nicht mehr so viel bewegt hat, ist dann schon traurig und macht einen dann auch, ich würde eher sagen, traurig. Ich bin sonst so ein Typ, der eher mit Aggression reagiert. Oder Jay? Aber da wirklich eher, ich denke, ich bin dann eher traurig, dass wir da noch nicht so weit sind. Und ehrlich gesagt, wenn ich einen Fehler mache, dann liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass ich eine Frau bin, sondern dass ich gerade in meinem ersten Ausbildungsjahr bin.
Mich macht das ja total wütend. Ich hatte mal die Situation, dass ich zusammen mit Imke Wibbenhorst, die hier ja auch sehr gut bekannt ist, im Doppelpass war. Und da hat man irgendwie so mal gesehen, wie die Leute einfach, also was da für eine Wahrnehmung herrscht, weil 9 von 10 Mails, die ich bekommen habe, in denen mir vorgeworfen wurde, dass ich das und das und das gesagt hatte, hatte gar nicht ich gesagt, sondern Imke. Aber da saßen halt zwei Blondinen und hey, ich meine, ja, wer soll die auseinanderhalten? Also da geht's ja irgendwie auch schon los. Annika.
Ja, wenn wir vielleicht mal so zum Sportlichen oder zum Fußball kommen. Wir haben ja vorhin schon gehört, wo du überall gespielt hast. Viele Vereine in Deutschland. Du hast aber auch in der Schweiz gespielt und kurze Zeit auch mal in Israel. Wenn wir jetzt aber Deutschland und die Schweiz vergleichen würden, erstmal was den Vereinsfußball, die beiden obersten Ligen angeht. Was sind so die Unterschiede, die du in deiner Zeit wahrgenommen hast?
Ich würde sagen, dass der Frauenbereich in Deutschland schon etwas weiterentwickelt ist als in der Schweiz. Was aber immer ganz cool ist, wenn man sich vielleicht auch orientieren kann an den drumherum liegenden Ländern. Und jetzt mit dieser EM ist es ja auch wunderbar, dass dann noch so ein schöner Startschuss für die Weiterentwicklung hier getätigt wird. Der Unterschied, klar, ist irgendwo auch die Qualität in der Breite. Das liegt aber höchstwahrscheinlich auch daran, dass es einfach ein größeres Land ist mit vielen Vereinen und vor allem auch vielen Vereinen, die eine gewisse Infrastruktur mitbringen. Und ich würde jetzt gar nicht großartig immer versuchen, die Schweiz mit Deutschland zu vergleichen, sondern dass man eher versucht, in dem Rahmen zu arbeiten, den man eben hat. Und ich glaube, dass in der Schweiz das ein anderer Rahmen ist als in Deutschland. Ist ja auch im Männerbereich so. Wenn man jetzt zum Beispiel über ZuschauerInnenzahlen spricht, dann kann man das auch nicht vergleichen, weil selbst die Männerspiele nicht ausverkauft sind. Das finde ich dann auch immer schwer, wenn man irgendwie gesagt bekommt, ja gut, aber die Frauenspiele guckt ja keiner. Ja, doch, aber die Männerspiele auch teilweise nicht. Also der Vergleich hinkt dann so ein bisschen. Aber ich finde, dass der Frauenbereich halt in der Schweiz mega großes Potenzial hat, da ranzukommen. Und ich glaube auch, dass Deutschland sehr, sehr viel von den Schweizerinnen und Schweizern profitiert, weil ja häufig die extrem Talentierten dann, die den nächsten Schritt machen wollen, häufig dann so knapp über die Grenze gehen Richtung Freiburg zum Beispiel.
Und was auch etwas ist, was sehr auffällig ist, finde ich, ist, dass viele Trainerinnen, die dann in der Bundesliga der Frauen in Deutschland landen, häufig ja ihre ersten Schritte tatsächlich auch in der Schweiz machen, oder? Also ist das sowas, wo du denkst, dass vielleicht beide Ligen oder beide Verbände da ein Stück weit auch voneinander lernen könnten? Also dass es so ein Beispiel dafür ist, dass man sich austauschen könnte, wenn es um sowas geht wie, wem gibt man Chancen und vor allem wie früh? Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Trainerinnen geht oder auch andere Führungspositionen in Vereinen?
Ja, also ein gegenseitiges Lernen ist sicher immer hilfreich oder sich gegenseitig helfen vor allem. Ich meine, deswegen Fußball kann mehr Schweiz, arbeitet Hand in Hand mit Fußball kann mehr Deutschland. Ich glaube, solche Veranstaltungen wie hier heute sind auch das beste Beispiel. Und das Gleiche gilt eben auch für Trainerinnen, auch Trainer im Frauenbereich in der Schweiz und in Deutschland. Allerdings finde ich es auch sehr lukrativ, dann in die Schweiz zu kommen. Also es ist nicht so, dass man dann hierher kommt und sagt, okay, jetzt mache ich mal eine Station, dann habe ich einen und kann wieder nach Deutschland gehen, sondern hier ist ja auch guter Fußball, also es macht ja auch Spaß. Ich war zum Beispiel beim 1. FC Köln, Und bin dann nochmal zu Geze gegangen, als Sarah Dickenmann da noch im Lead war. Und das war quasi meine letzte Profi-Station. Und das war genau richtig. Also es war nicht so, dass es irgendwie ein Downgrade war. Im Gegenteil, ich hätte mir eigentlich keinen besseren Abgang vorstellen können als dort. Weil gerade auch Lara mir das sehr, sehr einfach gemacht hat, weil es auch sehr menschlich war. Und ich glaube, dass das einfach im Moment so der Frauenbereich irgendwie auch noch hergibt. So. Deswegen, ich würde jetzt gar keine großen Unterschiede machen. Ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, ne? Aber ich bin so ein bisschen...
Aber super, ja. Für mich
immer, wenn ich die Fragen nicht verstehe, dann mache ich das. Das habe ich im Fußball gelernt.
Ich hake mich an euch beide nochmal ran damit, weil also ich finde eigentlich das ganz Spannende. Man kann ja positiv vergleichen und ich glaube, es ist so ein bisschen so ein deutsches Dilemma, dass oft so Haltung herrscht, wo wir sind, ist oben, dass man dadurch vielleicht so ein bisschen verpasst, auch von anderen noch was zu lernen. Und ich finde gerade im Fußball, und zwar bei den Männern und bei den Frauen, gibt es eben ganz bestimmt auch Sachen, die man lernen kann. Also ich habe mal über einen Trainer, der seinen Beginn in der Schweiz gemacht hat, sehr viel gearbeitet und recherchiert, wo ich so in den Gesprächen mit den Leuten auch wahrgenommen habe, dieses Kleine und dieses, dass man auch anders nach Talent beispielsweise schaut, das kann auch nochmal ganz was anderes hervorbringen. Deswegen würde ich tatsächlich doch noch eine Nachfrage zum Thema Vergleiche stellen wollen, nämlich was macht die Schweiz vielleicht besonders gut, was sich noch gar nicht so überall sonst hin transportiert hat? Wo würdest du sagen, hast du vielleicht hier im Fußball auch Dinge gesehen und erlebt, wo du dir denkst, wieso importiert die sich eigentlich niemand?
Also ich muss sagen, dass der Jugendbereich brutal gut ist. Empfinde ich zumindest so. Und wenn ich manche Spielerinnen anschaue, ich habe ja auch noch bei GC mit sehr jungen Spielerinnen zusammengespielt, da waren die 15 oder so. Zum Beispiel Noemi Iveli, die jetzt dann auch mitspielen wird bei der EM unter anderem. Krasses Talent, die war 15 Jahre alt, als ich mit ihr auf dem Platz stand. Und ich habe mich gefragt, okay, ist das jetzt so eine Ausnahmespielerin? Und dann hat man noch zwei, drei andere im Team und denkt sich, okay, dann haben wir halt die krassesten Ausnahmespielerinnen. Und dann setzt du dich noch mit den ganzen anderen U-Teams auseinander, der Schweizerinnen, und merkst eigentlich, wow, was hat die Schweiz eigentlich für einen krassen Nachwuchs? Und ich wurde dann gefragt, auch unter anderem von Julia Simic, hey, wie sieht's eigentlich so aus? Kann ich vielleicht mal so ein bisschen scouten in der Schweiz? Habe ich gesagt, auf jeden Fall. Also jeder, der irgendwie für seinen Verein sucht, weiß ich nicht, ob hier ein paar Leute sitzen, sucht in der Schweiz. Und alle, die jetzt gerade diese Spielerin verpflichtet, die vorher, damit ihr noch Ablöse bekommt.
Wenn wir dann vielleicht mal auf die EM schauen, wie schätzt du denn ja, das Schweizer Nationalteam jetzt so kurz vor dem Turnier, kurz vor der Eröffnung gerade so ein?
Ich liebe dieses Team, möchte ich vorher einmal sagen. Und es... Sie machen es mir auch manchmal echt nicht leicht. So, vor allem, wenn es dann um mediale Präsenz geht. Und natürlich werde ich auch häufig dann dazu gefragt. Und natürlich zu der Leistung, ist klar. Als Expertin musst du dann ja aber auch kritisieren. So, und die letzten Spiele, jetzt abgesehen von dem Testspiel gegen Tschechien, was sie ja deutlich gewonnen haben mit 4:1, die waren nicht so gut. So, und das waren 8 Spiele, die sie in Folge eben nicht gewinnen konnten. Und natürlich dämpft das so ein wenig die Euphorie. Und ich verstehe das auch total. Das ist mir auch so ergangen, weil ich mich da hingesetzt habe, co-kommentiert habe und mir dachte, Mann, ihr könnt das doch so viel besser. Ich weiß es. Und wenn du dann versuchst, Zuschauerinnen und Zuschauern das irgendwie rüberzubringen, die vielleicht die Schweizerinnen so das erste Mal dann wahrnehmen, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Und vielleicht kommt das dann auch in dem Moment so rüber, so, was labert die? Das ist ja Quatsch, weil das läuft gerade nicht gut. Ich glaube, jetzt habe ich allerdings gerade eben auch noch gesehen, dass Luana Bühler verletzt ist und aus dem Kader rauskommt. Das war für mich die absolute Stütze in der Innenverteidigung bei den Schweizerinnen. Das ist noch ein herber Verlust, nachdem Ramona Bachmann mit einem Kreuzbandriss auch nicht teilnehmen kann. Lia Welti auch ein Fragezeichen da ist mit dem Knie. Also sagen wir mal, die Negativschlagzeilen häufen sich gerade etwas. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie gegen Norwegen eine realistische Chance haben, weil die Norwegerinnen im Moment auch nicht performen. Zuletzt 2-0 verloren gegen Schweden im Testspiel und sie mich überhaupt nicht überzeugt haben. Wenn die Schweizerinnen sich irgendwie beflügeln lassen können von der Atmosphäre, dann können sie dieses Spiel gewinnen. Und wenn sie das erste Spiel gewinnen, dann haben sie gute Möglichkeiten weiterzukommen, weil Island und Finnland schon auch machbar sind. So, habe ich das jetzt diplomatisch ausgedrückt?
Ja, sehr.
Okay. Wir haben vorhin schon gehört, während die Veranstaltung lief, dass niemand mehr das Thema mit diesem Testspiel hören kann.
Oh ja.
Ich habe aber tatsächlich eine Frage dazu, die mich also in den letzten Tagen extrem beschäftigt hat. Und zwar, das Ganze, was da im Nachgang passiert ist, ist ja von einer unfassbaren Misogynie geprägt. Also Leute, die sowieso sich schon nicht sportlich oder journalistisch mit dem Team befassen, sondern eigentlich nur sich fragen, auch teilweise in ihren jeweiligen Medien, wie oft am Tag sich Lehmann die Lippen nachzieht oder weiß ich nicht was, haben dann auch wirklich nichts anderes zu tun, als dieses Spiel in ganz vielen Schlagzeilen an einer Person festzumachen. Also wo, glaube ich, wirklich jeder mittlerweile den Witz gemacht hat, ja gut, wenn sie alleine gegen 11 spielen musste, so wie es die Schlagzeilen suggerieren, dann ist doch das Ergebnis super. Leute, die sich auch mit solcher Arten von Testspielen nicht irgendwie vorher befasst haben, Leute, die sich sonst mit dem Fußball der Frauen nicht befassen. Alle haben zu diesem Thema plötzlich eine Meinung. Jetzt bist du ja auch eine, die eben öffentlich viel über den Fußball der Frauen spricht. Wo siehst du da auch die Verantwortung von Leuten, die eben in der Lage sind und auch den Raum haben, sowas einzusortieren? Mhm. Weil berechtigte Kritik, wie du gesagt hast, an so einer Strecke von Spielen, die man nicht gewinnen kann, ist ja das eine. Aber das, was da passiert, ist ja was ganz anderes.
Ja, total. Dass das jetzt irgendwie aber auch so eine große Welle geschlagen hat, verwundert mich ehrlich gesagt. Obwohl auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Also seit ich jetzt in den Medien arbeite, und das ist ja noch nicht ganz so lange, habe ich einfach gemerkt, dass sich die Themen immer wieder wiederholen. So. Und das ist Kritik an Trainerin oder Trainer, wenn es mal nicht läuft oder wenn es läuft. Also es sind immer die gleichen Themen. Wenn ich mich zurückerinnere, dann jetzt nur in meiner Laufbahn, zum Beispiel bei Trainerinnen. Pia Sundhage, krass kritisiert jetzt die letzten paar Wochen. Nils oder Inka Grings, krass kritisiert worden. Nils Nielsen, krass kritisiert worden. Forst Hecklenburg auch am Ende irgendwie krass kritisiert worden. Also das ist nun mal einfach so. In den Medien müssen Themen aufgemacht werden und es sind nun mal auch häufig dieselben. So, jetzt bei diesem Testspiel gegen die U15 wundert es mich nicht, dass das zum Thema gemacht wurde, weil es natürlich ein krasses Ergebnis ist. So, ich habe das gelesen, beziehungsweise ich habe noch vorher mit Spielerinnen Kontakt gehabt, die mir gesagt haben, ja, wir machen jetzt ein inoffizielles Spiel gegen Jungs. Und dann habe ich gedacht, ja, das wird nicht inoffiziell bleiben.
Wobei es ja schon das dritte war und die ersten sind ja geblieben.
Ja, aber das kommt doch immer irgendwie raus. Also wie willst du das denn inoffiziell halten, kurz vor einer EM? Und da sehe ich einfach ein Problem. Ich verstehe total den sportlichen Aspekt. Ich finde auch, Pia Sundhage hat das total logisch erklärt. Es gibt halt auch kein richtig und kein falsch, bei ganz, ganz vielen Themen übrigens. Meine Meinung dazu ist, mach vor einer EM nicht solche Spiele, weil das einfach negative Wellen schlagen wird. Ich verstehe den sportlichen Aspekt total, aber diese ganzen Kritiker, das ist Nährboden für sowas. Lass das raus. So, ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, dann irgendwie die Spielerinnen auf Tempo oder Pace zu bringen, dass natürlich ein Spiel gegen Jungs ein anderes Tempo mit sich bringt und andere Physis und muss schneller spielen, damit du nicht in die Zweikämpfe kommst und so weiter und so fort. Ist klar, ich habe das selber gemacht. Ich habe übrigens diese Spielerin geliebt. Ich fand's toll. Aber ich fand es nicht so toll, abgeschossen zu werden. So. Und vor allem nicht von der EM.
Ist auch tatsächlich was mit einer hohen Verletzungsanfälligkeit.
Also ja, das kommt auch noch hinzu, klar. Aber eben, es gibt Vorteile bei diesen Spielen und es gibt Nachteile. Ich jetzt einfach aus meiner Perspektive, vor allem auch mit einer gewissen Erfahrung in diesem medialen Bereich, lass diese Spiele einfach weg. Mach die zu einem anderen Zeitpunkt, wo es vielleicht nicht so einen großen Fokus auf dich gibt. Und auch vor allem nicht als Gastgeberland in dem Moment.
Ja, wir wollen aber natürlich so einem unschön debattierten Thema nicht enden. Und deswegen hat Annika unsere Abschlussfrage, die sie dir jetzt noch stellen wird. Und wir hoffen wirklich, dass wir da noch spannende Insights von dir bekommen. Das beschäftigt uns.
Ja, also sie ist jetzt so halb ernst gemeint, aber wir haben festgestellt, du warst ja auch mehrfach musikalisch schon unterwegs, hast Songs aufgenommen.
Jetzt muss ich singen, oder was?
Zum Fußball, nein, du sollst nicht singen.
Ja, doch, genau.
Nee. Uns würde einfach interessieren, hast du, also es gibt ja auch zu dem Turnier jetzt schon einige EM-Songs, habe ich gesehen, auch dann teilweise in Landessprache, die man da nicht versteht. Hast du so allgemein sowas wie einen Lieblingsturniersong oder vielleicht sowas wie einen Song, den du besonders gut mit Fußball in Verbindung bringst, vielleicht auch noch aus deiner Zeit als Spielerin so zum Einheizen?
Wollt ihr jetzt United in Red hören oder was? Dazu hat mich Martina Voss-Hecklenburg übrigens gezwungen. Unser ganzes Team wurde zu diesem Song gezwungen, das möchte ich noch einmal gesagt haben. Wer ihn nicht kennt, hört ihn nicht an. auch dieses Video, guckt es euch
so
nicht an.
So eine kleine A Cappella-Version jetzt vielleicht zum Abschluss?
Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht.
Oh.
Oder so, ne? Lara kann den bestimmt noch gut. EM-Songs, ehrlich gesagt. Ich finde den aktuellen jetzt von den Schweizerinnen richtig nice. Der trifft total den Zeitgeist und ich finde es mega geil, darf ich das hier jetzt sagen? Ich finde es mega geil, dass der auch auf den unterschiedlichen Sprachen ist. Finde ich cool. Und ansonsten finde ich EM-Songs eigentlich immer eher so ein bisschen Panne. So. Bei den Männern waren sie bisher immer peinlicher, bei den Frauen waren sie immer ein bisschen cooler. Aber ansonsten gibt es einfach eine Motivations-Playlist bei mir, je nach Stimmungslage.
Schlimmer sind eigentlich nur Turniermaskottchen.
Nee, die finde ich süß.
Echt?
Ja.
Auch die ohne Hosen?
Ich wäre ja auch übrigens gerne Maskottchen geworden.
Wir sind sehr froh, dass du nicht Maskottchen,
ey, was
sondern
nicht ist,
Kommentatorin
kann ja noch werden.
Geworden
was nicht
bist.
Ist, kann ja noch werden.
Vielleicht dann so mit 94 als quasi Abschlussjob. Jetzt freuen wir uns erstmal darauf, ganz, ganz viel von dir zu hören und zu sehen während der EM. Und wir haben uns sehr gefreut, dich heute hier zu sehen und zu hören. Danke, dass du da warst. Danke euch und Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Vielen
und ich
Dank.
Glaube, es gibt Mittagessen.